Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, heute geht es um den Ausblick für 2026. Was macht Trump? Was macht China? Was ist in Europa? Wie sind die Aussichten? Heute zu Gast Carsten Mumm. Er ist Chefvolkswirt beim Bankhaus Donner & Euschel. Viel Spaß.
So, und bevor es jetzt in unser heutiges Gespräch geht, hier noch eine Marketinginformation unseres Sponsors dieser Podcast-Episode, dem ETF-Anbieter Invesco. Tech, Trends, Wachstumspotenzial. Die Zukunft ist digital und du kannst mit dabei sein. Die Invesco Nasdaq ETF-Familie vereint die Kraft von 100 führenden Technologieunternehmen. Von Cloud bis KI, von Halbleiter bis E-Commerce. Das sind wohl die Innovationstreiber von morgen. Invesco bietet ein breites Angebot an ETFs, die den Fortschritt bündeln. Für alle, die langfristig denken. Mehr über die Produkte von Invesco findest du auf invesco.de. Den Link findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes. So, nun geht es aber direkt in unseren heutigen Talk. Viel Spaß.
Ja, hallo Mumm, schön, dass wir heute bei uns in München sitzen. Schön, dass wir uns wieder auch sehen. Auch wir haben uns jetzt, glaube ich, schon ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Von daher freut es mich umso mehr. Diesmal wagen wir uns an den Ausblick fürs nächste Jahr, Kapitalmarktausblick. Was kann auch politisch passieren? Deswegen freut mich sehr, dass wir bei uns in München sitzen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, die Gelegenheit mal wieder nutzen zu können. Super. Dann lassen Sie uns doch gleich mal starten. Wenn wir mal so auf die gesamte wirtschaftliche Lage blicken für das kommende Jahr, vielleicht ohne zu viele Details zu verraten, wie ist denn so kurz Ihre Einschätzung?
Ja, wenn ich das versuchen sollte, mit einem oder zwei Worte auszudrücken, dann fällt mir als erstes ein, ausgebremst. Man könnte auch sagen, gedeckelt. Die weltwirtschaftliche Dynamik ist im historischen Vergleich relativ schwach und wir haben eben einige Belastungsfaktoren, über die wir sicherlich gleich nochmal ein bisschen sprechen werden. Zuvor das natürlich Handelskonflikte, geopolitische Verunsicherungen. Wir haben diverse, ich nenne es mal strukturelle Transformationen in Deutschland, die demografische Keule in Anführungsstrichen, die zuschlägt. China hat eine veränderte Rolle, also Globalisierung verändert sich und. Und das sind alles Dinge, die eigentlich die Wirtschaft ein Stück weit belasten in erster Linie. Und der zweite Punkt, den man sicherlich auch nennen muss, ist, dass wir sehr stark differenzieren müssen. Die Industriestaaten wachsen mit relativ mäßigem Tempo. Auch da innerhalb dieser Gruppe gibt es noch Unterschiede. Und die Wachstumsmotoren dieser Welt sitzen in den Schwellenländern, zuvorderst in Südostasien.
Also Sie rechnen generell eher mit einer Abkühlung des weltweiten Wachstums oder des globalen Wirtschaftswachstums. Was sind denn so die Auslöser, die am stärksten dafür wirken oder da am meisten beitragen?
Ja, wir erwarten, dass wir um und bei 3% globales Wirtschaftswachstum haben, in diesem Jahr wie im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr vielleicht ein bisschen schwächer. Wir müssen allerdings auch immer sagen, selbst volkswirtschaftliche Prognosen von Wachstum oder von Inflation, selbst für sehr weit entwickelte Volkswirtschaften, haben nach wie vor und eigentlich seit Corona, ich sag mal, ein erhöhtes Unsicherheitsmaß. Dadurch kann es immer sein, dass auch ein globales Wachstum im Laufe der Zeit um 0,2, 0,3 angepasst wird. Aber wie eben schon gesagt, im historischen Kontext relativ verhaltenes Wachstum und der Kernbelastungsfaktor ist das Thema Handelskonflikt und damit eben eine veränderte Art der Globalisierung. Also das, was wirklich 30, 40 Jahre lang nennenswert das Wachstum angetrieben hat, internationale Arbeitsteilung, dadurch auch deutliche Kostensenkungen, das wird eben durch eine Tendenz zur Deglobalisierung, durch Protektionismus ein Stück weit zurückgeschraubt.
Das wäre auch gleich schon meine nächste Frage gewesen, haben Sie jetzt ein bisschen vorweggenommen. Ja. Aber inwiefern kann das sozusagen auch im nächsten Jahr die wirtschaftliche Aktivität weit einbremsen? Wir haben es ja schon gesehen mit USA und China. Ich glaube, es gab auch im Oktober eigentlich erstmal eine Einigung, aber kann natürlich jederzeit auch wieder entflammen, der Konflikt.
Ja, absolut. Also das bleibt, glaube ich, auch einer der Kernbelastungsfaktoren oder Kernunsicherheitsfaktoren. Wir haben eine Handshake-Einigung gesehen, so drücke ich das aus. Es ist, soweit ich das weiß, nichts unterschrieben. Das soll folgen in den kommenden Wochen. Und es ist im Grunde genommen nur ein Zeitaufschub, den wir bekommen haben. Es ist ja so, dass die Exportbeschränkungen für seltene Erden von Seiten Chinas eben nur für ein Jahr aufgeschoben worden sind. Es ist so, dass die Zölle, die Amerika erhebt, auf chinesische Importe nur gesenkt worden sind in Teilen, aber nicht völlig abgeschafft. Und was hier natürlich zugrunde liegt, ist einfach ein Wettlauf um die technologische und wirtschaftliche Führerschaft in der Welt. Da ist die heutige Nummer eins USA und die ist im Begriff angegriffen oder wird angegriffen, ist im Begriff möglicherweise abgelöst zu werden durch China. Und das wird eine dauerhafte Rivalität bleiben und damit wird das, glaube ich, auch einfach die ja, die Volkswirtschaften, die Wachstumsdynamik, Gesellschaft teilweise prägen für die nächsten Jahrzehnte.
Ist der Handelskonflikt auch ein bisschen noch seitens der USA ausgebrochen, sozusagen so als letztes Aufbäumen, sage ich mal, gegenüber den neuen Staaten, die jetzt aufstrebend sind? Ist das quasi so eine Gegenreaktion ein bisschen vielleicht?
Ich glaube schon. Es ist ganz klar eine Gegenreaktion, das kann man mit Sicherheit so sagen. Und es ist, ich sag mal, eins der härtesten Mittel oder direktesten Mittel, die die USA anwenden können, um zumindest diese Entwicklung, die sie nicht aufhalten können in China, glaube ich, aber um diese Entwicklung zumindest ein Stück weit auszubreiten.
Bremsen, ja. Ja, mal sehen, ob es ihnen gelingen wird, aber wahrscheinlich wird es schwierig, weil China natürlich auch von der Bevölkerung stärker ist. Sie wachsen wahrscheinlich auch deutlich stärker immer noch. Aber ja, wir kommen zu China auch noch. Da gibt es wahrscheinlich auch ein paar Probleme, die man ansprechen sollte. Ja. Aber ja, wenn wir noch bei USA bleiben und Donald Trump, seine Regierung, die strecken ja auch ihre Fühler Richtung Kanada und Grönland aus. Da geht es ja wahrscheinlich auch um seltene Erden. Sehen wir da vielleicht einen Kampf um seltene Erden da auch in Zukunft?
Ja, also seltene Erden sind innovationskritisch, so kann man es, glaube ich, sagen. Wir brauchen ganz, ganz viel Innovation. Wir brauchen, wenn wir nur an den Klimawandel denken, das ist jetzt in den USA ein bisschen in die zweite Instanz zurückgeschoben worden, aber trotzdem natürlich auch für künstliche Intelligenz und, für neue Technologien brauchen wir seltene Erden. Wir haben global die Situation, dass ein Großteil der Vorkommen in China sind und vor allen Dingen auch die Verarbeitungskapazitäten in China sind. Und damit glaube ich auch, dass dieser, um nochmal wieder zurückzukommen auf diesen jüngsten Deal, den wir gesehen haben zwischen Xi Jinping und zwischen Donald Trump, der in erster Linie Zeit erkauft, den werden beide Seiten dafür nutzen, die noch bestehenden wirtschaftlichen Abhängigkeiten ein Stück weit zu lösen. Und das heißt auch, die USA werden sich natürlich umschauen in der Welt, wo kann man alternativ seltene Erden herbekommen. Und damit rücken Grönland und Kanada in den Fokus, ein Stück weit sicherlich auch die Ukraine. Es gibt ja ein Rohstoffabkommen, ein bestehendes zwischen den USA und der Ukraine. Also man muss sich da einfach diversifizieren.
Alles klar. Und für die USA sehen Sie entsprechend auch ein schwereres Wachstum fürs nächste Jahr wahrscheinlich? Oder wie sind da Ihre...
Ja, also es ist eindeutig erkennbar, dass die Wachstumsdynamik in den USA abnimmt im Vergleich zum Vorjahr. Wir haben ja da ein Stück weit ein divergentes Bild gehabt. Wir hatten schwächeres Wachstum schon länger in der Eurozone, in anderen Regionen der Welt. Die USA haben sich da aus verschiedenen Gründen noch relativ robust gezeigt. Aber wir sehen jetzt anhand einiger Indikatoren, dass die Wachstumsdynamik abnimmt. Das sind zuvorderst die Einkaufsmanager-Indizes, wo man erkennen kann, dass die Auftragseingänge ein bisschen schwächer werden. Und vor allen Dingen, in Anführungsstrichen, solange wir noch Daten hatten vor dem Shutdown, war schon klar erkennbar, und das kann man in Einkaufsmanager-Indizes beispielsweise auch sehen, dass der Arbeitsmarkt sich abkühlt. Und unser Basisszenario ist damit ein Wachstum in den USA von rund 1,5 bis 2% in diesem Jahr, in 2025 und in 2026. Das ist dann deutlich weniger als in 2024. Aber in Relation zu Europa immer noch ein bisschen mehr.
Wir haben es schon mal kurz angesprochen mit Ukraine auch und den seltenen Erden in der Arktis. Manche Beobachter sprechen ja auch schon von einer Art Kriegswirtschaft, also vor allem auch im Baltikum. Sehen Sie sowas in den USA auch schon vielleicht? Oder, und wenn ja, in welcher Form oder wie ist überhaupt sowas zu charakterisieren?
Ja, also vielleicht in Ansätzen. Ich meine, wir sprechen in den USA mittlerweile über ein Kriegsministerium. Ja. Das ist schon mal ein subjektiv oder ein objektives Zeichen dafür, dass man irgendwie in so eine Richtung denkt. Aber ich glaube, unterm Strich sind sowohl die USA als auch das Baltikum sehr, sehr weit davon entfernt. Also für mich bedeutet Kriegswirtschaft, dass sie sehr, sehr staatsbezogen gelenkt, fast planwirtschaftlich funktioniert, dass es sehr dirigistisch vorgeht, dass man im Grunde genommen Restriktionen beispielsweise oder starke Produktionsvorgaben gibt, vielleicht sogar Zwangsfinanzierung mitnimmt. Und wenn man das Ganze so auf einen Nenner bringt, und das ist in meinen Augen der wesentliche Unterschied zwischen den USA heute und Russland heute. Russland könnte eigentlich ohne diese Kriegswirtschaft nichts mehr wirtschaftlich darstellen. Hat sich voll auf dieses Thema fokussiert. Und die USA, genauso wie das Baltikum, auch brauchen in Anführungsstrichen keinen Krieg, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
Okay. In Europa, vielleicht kann man nicht von der Kriegswirtschaft sprechen, aber trotzdem geht ja auch mehr in den Rüstungssektor, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber erstmal würde ich mir noch China meine anschauen wollen, weil das ist ja auch ein großer Player mittlerweile, oder was heißt mittlerweile schon seit Jahrzehnten ja eigentlich schon. Da gab es ja dann auch die Immobilienkrise und auch die Demografie, glaube ich, ist nicht so ganz vorteilhaft. Andererseits sind sie in bestimmten Feldern ja auch führend und auch weiter an der Spitze. Welche strukturellen Probleme gibt es denn in China außer der Immobilienwirtschaft und der Demografie vielleicht noch zu nennen?
Ja, ich fange mal ganz kurz an mit dem Thema Immobilienwirtschaft, weil das in meinen Augen tatsächlich das Kernproblem ist. Und das kann man daran erkennen, dass wir in China seit rund 3 Jahren fallende Immobilienpreise haben. Mhm. Und wir sprechen über den Wohnungsmarkt vor allen Dingen auch. Das ist ein nennenswerter Vermögensbestandteil vieler Chinesinnen und Chinesen. Und wenn wir seit 3 Jahren fallende Preise haben, dann bedeutet das auch, dass wir einen Vermögenspreiseffekt haben oder einen Vermögenseffekt haben. Mhm. Und das behindert eine Kernzielsetzung der Politik in China. Die Zielsetzung ist nämlich, weniger exportabhängig zu werden. Und das bedeutet, dass man einen stärkeren Fokus auf die Binnenwirtschaft, eben auf den privaten Konsum setzt. Und das gelingt zurzeit nicht, weil eben die Menschen in China aufgrund dieser Entwicklung am Immobilienmarkt und sicherlich auch aufgrund von geopolitischen, handelspolitischen Unsicherheiten nicht so stark konsumieren, wie die Regierung das gern hätte. Mhm. So, das ist einer der Kernthemen. Ansonsten haben wir in China natürlich eben noch hohe Abhängigkeiten von den USA. Das ist ein Stück weit auch ein Thema, was von politischer Seite sehr kritisch betrachtet wird. Wir haben die Situation, dass als Ergebnis aus der Corona-Krise und aus den Lieferkettenproblemen viele Unternehmen sich auch ein Stück weit zurückziehen aus China und versuchen, Lieferketten zu diversifizieren, zu Lasten von Produktionsstandorten in China. Mhm. Und wir haben in meinen Augen ein Kernthema, nämlich einen ganz, ganz starken Fokus auf politisch-ideologisch geprägte Zielsetzungen in der Regierung. Stärker als vor 3, 4, 5 Jahren, wo die wirtschaftlichen Aspekte noch stärker im Vordergrund standen. Mhm. Also es ist wirklich eine Reihe, ein ganzer Korb an Struktur.
Ideologie getrieben, jetzt nicht nur, sag ich mal, rational oder auf die Wirtschaft bezogen, sondern da ist auch Ideologie dahinter.
Genau, richtig. Mhm.
Wenn jetzt USA und China schon nicht so die allerbesten Aussichten haben bis neue Jahr, ist es dann nicht für Deutschland auch eher schwierig? Gerade wir sind ja auch vom Export auch abhängig von diesen Ländern und vor allem auch die Automobilbranche. Mhm. Wie stehen Sie dazu?
Also Deutschland befindet sich in einer denkbar schwierigen Situation und eins der großen Probleme in Anführungsstrichen ist natürlich der Punkt, dass Globalisierung oder internationaler Handel eben nicht mehr so funktionieren, wie das bis zur Corona-Krise, um das ganz grob so einzuordnen, eben noch der Fall war. Mhm. Und die Problembereiche, die wir in diesem Feld haben, die sind eigentlich 2 bis 3erlei. Das eine ist eben, dass wir Protektionismus haben mittlerweile. Oder Handelskonflikte, Zölle sind Gift für exportorientierte Industrie, Volkswirtschaften, wie es eben die deutsche ist. Ja. Die deutsche ist sehr stark darauf fokussiert, darum wird Deutschland dadurch genau noch stärker ausgebremst. Der nächste Punkt ist eben diese veränderte Rolle Chinas, wie wir sie gerade angesprochen haben. Und dann haben wir auch die Situation, dass China also nicht nur konkurriert mit Produkten, die Deutschland traditionellerweise versucht, am Weltmarkt zu platzieren, Autos zum Beispiel, sondern auch technologisch sehr stark aufgeholt hat und dann noch über politisch induzierte sehr hohe Kapazitäten, die zur Verfügung gestellt wurden, eigentlich ein Absatzproblem hat, entsprechend also mit günstigen Preisen kommen kann. Mhm. Das ist natürlich ein Belastungsfaktor für die deutsche Exportwirtschaft und für die Automobilbranche insbesondere. Wenn wir nur auf die Automobilbranche gucken, dann muss ich sagen, findet schon ein Strukturwandel statt. Das ist klar, der Verbrenner wird zukünftig nicht mehr den hohen Stellenwert haben, wie das in der Vergangenheit war. Und viele deutsche Autobauer stehen gar nicht schlecht in Sachen E-Mobilität da. Also die verkaufen durchaus sehr viele Autos mittlerweile. Nur die Wertschöpfungstiefe ist sehr viel geringer und damit sind die Margen geringer. Mhm. Und das ist ein Thema, das wird die deutsche Automobilindustrie nicht wieder los. Das heißt also, die Bedeutung des Sektors für Deutschland wird zukünftig weniger stark sein als in der Vergangenheit.
Wie stehen Sie dazu dem Verbrenner-Motorverbot? Ist das eine sinnvolle Maßnahme oder sollten das eher die Konzerne selber entscheiden oder die Verbraucher?
Ja, also generell bin ich aus volkswirtschaftlicher Sicht natürlich gegen zu starke und zu dezidierte Eingriffe von Seiten der Politik. Ja. Das ist sehr schwierig. Generell bin ich eher für Technologieoffenheit. Also wir brauchen natürlich die Zielsetzung, CO2-Emissionen zu reduzieren. Hm. Wie das denn gemacht wird, das sollte man idealerweise den Unternehmen der freien Marktwirtschaft überlassen. Wir müssen natürlich allerdings auch sagen, wenn ein Verbrennerverbot jetzt gekippt werden sollte, dann ist das für Unternehmen auch keine Planungssicherheit. Also das ist natürlich auch relativ schwierig, wenn man sagt, 10 Jahre lang, das ist so.
Rolle rückwärts geht jetzt auch nicht mehr.
Dann eine Rolle rückwärts produziert, also da muss man sich schon sehr genau zusammensetzen, um zu sprechen.
Also es ist generell auch für die deutsche Wirtschaft eine schwierige Gemengelage. Dennoch aber, glaube ich, rechnen Sie ja mit einem leichten Aufschwung. Also wie kommen Sie zu der Annahme dann hin?
Also die Annahme ist relativ einfach darin gelegen, dass wir ganz klar wissen, ab dem nächsten Jahr werden Staatsausgaben deutlich steigen, auch für Investitionen und für zur Ertüchtigung der Verteidigungsfähigkeit. Und das resultiert aus dem 500 Milliarden Investitionspaket, das der Bundesregierung am Anfang diesen Jahres zur Verfügung gestellt wurde. Das ist der wesentliche Impuls. Man kann ganz grob sagen, daraus werden 0,8% Wachstum resultieren im nächsten Jahr. Dazu kommen noch, dass zwei Feiertage weniger da sind. Das bringt auch noch einen kleinen. Das bringt auch noch einen kleinen.
Die Bayern eher am meisten.
Richtig, aber das ist eigentlich das Kernthema.
Aber dennoch sehen Sie ja quasi keinen selbsttragenden Aufschwung sozusagen. Das ist ja mehr auf Pump sozusagen finanziert. Was fehlt denn noch sozusagen, dass die deutsche Wirtschaft aus eigener Kraft mal, keine Ahnung, vielleicht mal 2% oder so schafft?
Ja, also einen selbsttragenden Aufschwung wird es nicht geben in dem Sinne, dass private Investitionen und der private Konsum deutlich anspringen und dann diesen initialen Funken, der von den Staatsausgaben losgezündet wird, weiter befeuern. Und dafür fehlt es in meinen Augen einfach an, ja, man kann das fast auf einen Begriff reduzieren, an Zuversicht und an Positivität. Wir haben über diese ganzen Problemlagen in Anführungsstrichen in Teilen schon gesprochen. Alles das, was eine Stimmung verhagelt, das ist vielleicht in Deutschland auch noch ein bisschen stärkerer, dieser negative Impuls für die Stimmung, als das in anderen Staaten der Fall ist.
Also es ist eigentlich Psychologie hauptsächlich. Die Rahmenbedingungen, würden Sie sagen, wären eigentlich besser, als man vielleicht annehmen würde?
Oder? Ja, bedingt, sagen wir so. Okay. Ich möchte es mal so darstellen, dass natürlich diese unzureichende Zuversicht, die private Investitionen und auch privaten Konsum ausbremsen ein Stück weit. Das resultiert natürlich auch daraus, dass alle wissen, Deutschland steht wirtschaftlich gerade nicht sehr gut da. Und zwar nicht nur wegen dieser Exportabhängigkeiten und Unzulänglichkeiten, die wir gerade besprochen haben, sondern vor allen Dingen auch, weil wir Standortnachteile haben, weil der Standort im internationalen Wettbewerb zunehmend abrutscht. Und das macht sich natürlich bemerkbar auch mittlerweile schon bei den Menschen.
Und angenommen, Sie wären Wirtschaftsminister, was wären so die, weiß nicht, 3, 4, 5 ersten Punkte, die Sie da angehen würden, dass Deutschland wieder in Schwung kommt sozusagen?
Also man muss ganz klar sagen, die Attraktivität des Standorts Deutschland muss wieder stark nach vorne kommen. Ich würde als erstes mal in Richtung Unternehmen schauen. Und das Gute ist als Wirtschaftsminister, man muss keine Status Quo-Analyse mehr betreiben. Man muss sich im Grunde genommen auch nicht überlegen, was es zu tun gäbe. Dazu gibt es nämlich Konzepte. Die haben Verbände, Institute, teilweise Ministerien selber in den letzten Jahren schon erarbeitet. Und das, was zu tun ist, ist in erster Linie auf die Kostenseite zu schauen. Also wir haben hier in Deutschland zu hohe Lohnnebenkosten, wir haben zu hohe Energiekosten. Ich würde auch das Thema Bürokratie als Kostenfaktor mitsehen. Also zu hohe Kosten für Bürokratie, für lange Verfahren und. Das ist einer der wesentlichen Stellhebel, um Deutschland gerade auch für die Industrie wieder attraktiver zu machen. Der zweite Punkt ist, dass wir zunehmend den Fach- und Arbeitskräftemangel spüren. Das heißt also, wir müssen dafür sorgen, dass wir mehr Arbeitsangebot haben. Da kann auch die Politik viel tun, sei es nur dadurch, dass qualifizierte Zuwanderung erleichtert wird zum Beispiel. Wir müssen einen sehr, sehr starken Fokus auf Innovation setzen. Das wäre für mich der dritte Punkt. Das heißt also, Grundlagenforschung, marktferne Forschung muss von staatlicher Seite stark unterstützt werden. Wenn wir Startups haben, und die haben wir in Deutschland, und die gehen in eine größere Finanzierungsrunde, dann haben wir in der Vergangenheit oft die Situation gehabt, dass die abgewandert sind nach Amerika, weil einfach das private Risikokapital nicht zur Verfügung stand.
Das sind staatliche... Also die Risikobereitschaft auch vielleicht... War da nicht so vorhanden oder?
Die Risikobereitschaft ist nicht vorhanden. Ich sag mal, die Anlagementalität ist in Deutschland natürlich eine ganz andere als in Amerika. Das kann ich nicht von heute auf morgen ändern. Aber was man von staatlicher Seite machen kann, ist, dass man selber in Teilen Geld zur Verfügung stellt, um diese Phasen zu unterstützen. Und dass man vielleicht auch bei der Regulierung von Kapitalsammelstellen zum Beispiel, also Altersvorsorgeeinrichtungen, ein Stück weit erlaubt, dass diese eben auch in risikoreichere, aber damit auch renditeträchtigere Assets investieren können. Das wären so Stellschrauben.
Ich glaube, viele Punkte sind ja eher langfristig angelegt. Ich glaube, da kann man vieles auch vielleicht nicht von heute auf morgen ändern. Aber vielleicht gibt es ja auch ein paar weiche oder auch harte Faktoren, die jetzt vielleicht schon für Europa oder Deutschland sprechen, gerade auch für Fachkräfte aus dem Ausland.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das wird ganz offensichtlich, wenn wir uns teilweise die initialen Reaktionen auf, ich nenne es mal erratische politische Akzente von Seiten Donald Trumps anschauen. Wenn wir nur ein Beispiel mal nehmen, das ist der Angriff auf die Universitäten und auf die freie Wissenschaft in den USA, was ein nennenswertes Problem sein wird für die USA in meinen Augen, wenn man das tatsächlich längere Zeit durchhält, weil die Amerikaner oder die amerikanische Volkswirtschaft ja sehr innovationsgetrieben sind und sehr innovativ sind und daraus ihre Stärke gezogen haben. Damit zusammenhängt eng auch, dass natürlich diese Wissenschafts-Hubs, die es in Amerika gab, sehr, sehr stark davon gelebt haben, dass sie qualifizierte Migranten hatten. Also wenn man da restriktiver wird, dann ist das schlecht für die USA. Und das beispielsweise ist definitiv eine Chance für Europa. Mhm. Wenn Europa es schaffen würde, ausreichend attraktiv zu sein für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Ausland oder eben auch für dieses hochqualifizierte Personal, dann kann Europa dadurch durchaus resultieren.
Also aus USA sozusagen abwerben dann oder?
Genau, abwerben, beziehungsweise teilweise kommen die Leute von alleine, weil es ungemütlich wird in den USA. Wir müssen nur ausreichend attraktiv sein. Aber ich würde den Punkt vielleicht noch ein Stück weiter fassen. Auch ich glaube tatsächlich, dass Europa eine ganz große Chance hat, ein eigenes Systemangebot der Welt anzubieten. Wenn wir sehen, dass China sowieso sehr stark staatsdirigistisch aufgestellt ist, wenn wir sehen, dass in Amerika Staatskapitalismus mehr wird, dass politische Unberechenbarkeit sehr viel größer geworden ist, selbst solche Dinge wie Demokratie und Meinungsfreiheit in Frage stehen, dann hat Europa die Chance, wirklich diese Punkte ganz oben auf die Agenda zu schreiben und kann das Systemangebot eben Hort der Stabilität im Sinne von Demokratie, Meinungsfreiheit, Freihandel vor allen Dingen auch, Datensicherheit, man kann da noch viele Dinge mehr mit reinnehmen, politische Berechenbarkeit, kann so wirklich ein Systemangebot machen. Dazu muss Europa noch so ein bisschen Hausaufgaben machen, also das wird nicht von allein funktionieren, aber das ist die Chance.
Das sind jetzt so ein bisschen, vielleicht sage ich mal, die weichen Faktoren, aber so die harten sind ja quasi jetzt auch dieses Sonderprogramm für die Rüstung sozusagen, dass die Nachbremse, Schuldenbremse wurde ausgesetzt.
Ja, genau.
Sehen Sie dann echt quasi nur Wachstum oder hauptsächlich Wachstumspotenzial auch im militärischen Bereich oder gibt es doch andere Bereiche oder ist der Aufschwung dann auch viel breiter vielleicht gefasst?
Ja. Also diese Impulse, was die Verteidigungspolitik angeht, das ist natürlich sehr, sehr stark auf den militärischen Bereich fokussiert. Davon werden auch außereuropäische Unternehmen stark profitieren. Das in Anführungsstrichen verlangt ja Amerika auch von uns, dass wir Teil dieses Geldes eben auch in Amerika ausgeben, um selber verteidigungsfähig zu werden. Es wird aber natürlich viel Geld auch in Infrastruktur gehen. Diese Regelung zur Schuldenbremse ist ja durchaus auch so gebaut, dass es heißt, nicht nur Waffen und Panzer kaufen, das Panzer sowieso von gestern, wir müssten andere Sachen kaufen heutzutage.
KI auch und Drohnen.
Genau, Drohnen, wobei auch bei Drohnen der ganz wichtige Punkt ist, es nützt nichts, heute Hunderttausende von Drohnen zu kaufen, für den Fall, dass wir in den nächsten Jahren irgendwann die mal einsetzen müssen. Wir müssen eigentlich Readiness schaffen. Also wir müssen bereit sein, für den Ernstfall dann eine Produktion hochzufahren, um dann auch die neuesten technologisch wirklich am aktuellen Rand stehenden Drohnen zu bauen.
Also Sie haben gerade gesagt, wir müssen in den USA einkaufen, aber wahrscheinlich ist es sowieso notwendig, weil die ja wahrscheinlich in verschiedenen Bereichen gar nicht so weit sind. Oder auch jetzt so mit KI zum Beispiel, sind wir auf US-Technik wahrscheinlich ohnehin angewiesen. Ja. Also das könnten europäische Unternehmen vielleicht noch gar nicht liefern. Noch.
Das stimmt, in Teilen ist es so, wobei mein Blick darauf durchaus auch der ist, wir brauchen in Europa gar nicht erst zu versuchen, die neuen Googles und Amazons und diese riesengroßen KI-Maschinen aufzubauen. Das machen die Amerikaner uns vor, das können sie viel, viel besser. Also da haben wir gar nicht die finanziellen Ressourcen, um da hinterher zu kommen und auch die Zeit im Grunde genommen nicht. Was das Thema angeht, ist in meinen Augen die große Chance für Europa, dass man es schafft, in den bestehenden Industrien, die wir hier haben, oder auch in Dienstleistungssegmenten, das, was jetzt von den großen amerikanischen Unternehmen an Tools entwickelt wird und zur Verfügung gestellt wird, KI-technisch, das in bestehende Geschäftsprozesse zu implementieren und so Produktivitätssteigerungen daraus zu resultieren zu lassen. Das ist in meinen Augen der Kernpunkt. Also wir brauchen die Wirtschaft nicht neu zu erfinden, aber wir müssen schon ganz genau gucken, wie kann KI dazu beitragen, unsere bestehenden Geschäftsmodelle viel produktiver aufzubauen. Und das ist, glaube ich, die Chance.
Das ist nämlich auch ein spannendes Thema. Vieles wird vielleicht auch wegfallen, wenn neue Bereiche entstehen. Vieles wird effizienter.
Absolut. Also
spannende Phase.
Es ist ein Strukturwandel und gerade wenn wir über KI sprechen, dann ist es ja anders als in der Phase, wo Robotik und Maschinen, ich sag mal, Muskelkraft ersetzt haben. KI wird vor allen Dingen Kopf ersetzen, also denken.
Kreativität.
In Teilen auch das. Genau, das heißt also, das sind die sogenannten White-Collar-Jobs in Anführungsstrichen, die hier ja, unter Druck stehen. Mhm. Ich bin da ganz vorsichtig. Ich würde gar nicht unbedingt sagen, gefährdet sind, in Teilen sicherlich auch.
Mhm. Das verändert sich und auch Berufsbilder verändern sich einfach oder passen sich an.
So ist das, genau. Ja. Und ich glaube gar nicht, dass jetzt irgendwie alle Jobs Analysten ist auch so ein Beispiel. Da kann die KI sehr viel helfen. Mhm. Trotzdem wird es künftig noch Analysten geben. Aber Analysten müssen eben schauen, wie sie es schaffen, mit KI-Tools selber produktiver zu werden.
Weil man jetzt jeder dieselbe KI nutzt, das bitte sich auch wieder nivellieren wahrscheinlich. Also wenn da kein menschlicher Gedanke mehr dahinter steckt, dann ist das irgendwann auch wahrscheinlich so ein Einheitsbrei, die auch
absolut
auch Futter, die KI irgendwie.
Genau, die KI braucht Futter und also das ist meine persönliche Erfahrung natürlich auch. Man darf sich nicht blind drauf verlassen. Ja. KI kann halluzinieren.
Ja, und, schätzt irgendwas oder findet ein bisschen
das genau, Vorkommen. Genau, also es wird schon immer noch den Menschen brauchen. Und eine grundsätzliche Perspektive ist in meinen Augen, dass Menschen vor allen Dingen, ich sag mal, relativ einfache, immer wiederkehrende Aufgaben zunächst einmal zumindest loswerden und vielleicht selber mehr Zeit haben für Kreativität.
Das kann auch sein, dass quasi die lästigen Aufgaben werden outgesourced, wie so eine Art Assistent oder so. Man kann sich aufs Wesentliche konzentrieren dann.
So sehe ich das. Das ist zumindest der erste Schritt.
Ja, ist spannend. Wenn man jetzt sehen, wie das weitergeht. Ich habe noch nicht mal was gelesen. Die KI, das ist so wie, keine Ahnung, vor 200 Jahren die Dampfmaschine. Also das kann ja wirklich alles eigentlich verändern, mehr oder weniger. Also es ist spannend zu sehen, was da passiert.
Genau, ich glaube, das ist relativ schwer abzuschätzen, weil KI natürlich die Besonderheit noch mit sich bringt, dass sie sich selber weiterentwickelt. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Fahrzeug zur Verfügung stelle und eine Maschine, dann kann ich relativ gut berechnen, wie viel Arbeitskraft kann das ersetzen. KI ist aber natürlich selbst optimierend und sich selbst weiterentwickelnd. Dadurch sind konkrete Schätzungen, glaube ich, relativ schwer.
Also es gibt in Europa auch viele Chancen, die wir jetzt festgestellt haben, noch mit der KI oder auch mit diesen weichen Standardvorteilen vielleicht. Allerdings, wenn wir jetzt über die westliche Grenze schauen, nach Frankreich, da gab es eine Regierungskrise. Ich glaube, es hat sich schon wieder ein bisschen beruhigt, aber weiterhin natürlich ein Schuldenproblem. Könnte das sein, dass das nächste Kriegenland wird für Europa? Also das wäre ja für Deutschland oder für den deutschen Steuerzahler. Das ist auch nicht die beste Nachricht.
Nein, absolut. Frankreich ist und bleibt eigentlich der Krisenherd, sagen wir, der heißeste Krisenherd innerhalb der Eurozone. Ich glaube nicht, dass wir ein Ausmaß der Krise sehen müssen, wie das in Griechenland 2011, 2012 der Fall war. Das hat vor allen Dingen den Hintergrund, dass wir mittlerweile in Anführungsstrichen diese Erfahrung hinter uns haben und ganz anders aufgestellt sind. Die EZB beispielsweise, die hat dieses TPI, Transmission Protection Instrument, was allein dadurch, dass es da ist, glaube ich, sehr viel weniger, dadurch laufen wir sehr viel weniger Gefahr, dass die Märkte eine Refinanzierungsfähigkeit Frankreichs anzweifeln, also die, sprich die Renditen zu stark steigen. Trotzdem haben wir in Frankreich die Situation, dass wir keine funktionierende, keine mehrheitsfähige Regierung haben. Wir haben noch nicht mal einen Haushalt, der verabschiedet wurde. Das heißt also, die sehr und zu hohen Haushaltsdefizite werden vorerst weiterlaufen. Die ohnehin hohe Staatsverschuldung wird weiter steigen. Das wird darin resultieren, dass wahrscheinlich Ratingagenturen Stück für Stück auch eine Bonitätseinstufung herunternehmen, Abstufung vornehmen, richtig. Und dass der Markt auch im Sinne der Risikoprämie ein höheres Risiko einpreist. Das sehen wir seit Mitte 2024 schon, seitdem Macron Neuwahlen angekündigt hat.
Andererseits durch die Zugehörigkeit zur Eurozone gibt es noch eine gewisse Sicherheit, oder?
Dass
quasi dann andere Staaten einspringen würden, das würde vielleicht die Risikoprämie wieder ein bisschen abschwächen.
Das mit Sicherheit. Also Frankreich, ich beschreibe es mal aus französischer Sicht, Frankreich hat Glück in Anführungsstrichen, dass es eben Teil dieser Gemeinschaft ist heute. Und auch wenn die EZB heute sagt, das sind innenpolitische Probleme in Frankreich, für die sind wir nicht zuständig, ist es natürlich doch so, wenn Zinsen zu stark steigen würden, dann wäre es an der EZB als letzte Instanz dann wieder für Ruhe zu sorgen. Also ich schaue da in erster Linie auf die EZB, weniger jetzt auf andere europäische Staaten.
Ja, okay. Sie sprechen die EZB an, in den USA, die Notenbank ist ja auch mal wieder Thema, gerade unter Donald Trump. Er versucht ja offenbar immer wieder da Einfluss zu nehmen. Wenn Sie da mal zurückblicken, oder wissen Sie da vielleicht historische Informationen oder Daten, gab es das schon mal, dass ein US-Präsident, sag ich mal, derart massiv irgendwie versucht hat, Einfluss zu nehmen? Ist das was ein Novum oder ist das schon öfter mal passiert?
Also es gab schon öfter die Versuche der Einflussnahme, die gibt es immer wieder, würde ich sagen. Ich glaube, da gibt es einen ganz klaren Effekt oder einen ganz klaren Zusammenhang natürlich, wenn Staatsschulden stark steigen und dann vielleicht die Zinsen auch noch etwas höher ausfallen, wie das in Amerika der Fall ist im Vergleich zu der Situation vor 3-4 Jahren. Dann verringern sich Finanzierungsspielräume in der Politik oder auf Staatenebene. Und dann kommen Politiker automatisch auf die Idee, mal in Richtung Notenbank zu schauen und zu sagen, oder mal zu hinterfragen, ob die Unabhängigkeit eigentlich so eine gute Idee ist und ob wir das brauchen, ne? Oder ob man sich nicht einfach bedienen kann. Also Ansinnen gab es in der Vergangenheit auch in der großen Depression. Roosevelt hat diesen Blick und auch, ich nenne es mal, verbale Interventionen in Richtung Geldpolitik getätigt. In Nixon Anfang der 70er Jahre eine ähnliche Situation, sehr hohe Staatsschulden, Vietnamkrieg bedingt auch in den USA. Die klare Intention, dass die Zinsen von Seiten der Notenbank gesenkt werden sollen. Reagan auch in teilweise Anfang der 80er. Aber diese Art und Weise und ich nenne es mal brachiale, auch in der Wortwahl wirklich Intervention auf der einen Seite und dann ja auch, das haben wir in Amerika mittlerweile ja auch gesehen, das Implementieren von Trump-Getreuen im FOMC, im Entscheidungsgremium mit Stephen Miron, das hat es in diesem Ausmaß in meinen Augen noch nicht gesehen. Das ist schon relativ einmalig.
Und wie wichtig ist, sag ich mal, die Unabhängigkeit der Geldpolitik auch jetzt im Hinblick auf die nächsten Jahre mit Trump auch?
Ich glaube, das wird ein ganz entscheidender Faktor sein. Also unabhängige Geldpolitik ist der Garant für Preisniveaustabilität. Je unabhängiger eine Geldpolitik ist, umso stärker und besser verankert sind Inflationserwartungen. Und das ist ja das, was Notenbanken vor allen Dingen steuern wollen. Unser aller Erwartungen sozusagen an die Inflation beim Ziel bei 2% zu verankern. Wenn wir glauben, 2% ist die Inflation, dann werden wir auch keine höheren Lohnforderungen stellen, dann werden Unternehmen ihre Preiskalkulationen daran halten, dann passt das. Je mehr man unabhängige Geldpolitik einschränkt, umso stärker ist diese Verankerung gelöst und umso höher werden Inflationsraten ausfallen. Und das ist in meinen Augen ein realistisches Szenario. In den USA können wir davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren dieses Inflationsziel von 2% wahrscheinlich permanent überzogen wird. Ich halte eher eine Inflation von 3 bis 3,5% im Mittel der nächsten Jahre für realistisch. Und das ist dann natürlich auch schon mal ein Umfeld, wo man sich als Unternehmen, als Anleger darauf einstellen muss.
Okay, verstehe. Was natürlich auch für die Anleger in diesem Jahr relevant war, gerade mit Welt-ETFs, ist ja auch das Wechselkursverhältnis zwischen Euro und Dollar. Welche Szenarien halten Sie dafür realistisch in den nächsten Monaten?
Ja, wir haben ein Stück weit veränderte Voraussetzungen im Vergleich zum Ende letzten Jahres, also zu Ende 2024. Und der ganz entscheidend neue Einflussfaktor für die Euro-Dollar-Relation ist auch hier die Politik. Es ist ja von Seiten Donald Trump erklärtes Ziel, den Dollar zu schwächen. Und zumindest hat er relativ viel, allein schon dadurch, dass er so viel Unsicherheit geschürt hat, hat er einfach das Fundament des Dollar als Weltleitwährung ein Stück weit beschädigt. Und das heißt auch, dass allein dadurch in meinen Augen diese deutliche Abwertung des Dollar, die wir im ersten Halbjahr 2025 gesehen haben, die geht in erster Linie auch auf dieses Thema zurück. Das heißt also, die Zeiten eines sehr, sehr festen Dollar in Richtung Parität, die liegen vorerst hinter uns in meinen Augen. Die Perspektive für die nächsten Jahre ist anders als seit der Zeit ab 2008, wo wir fast permanent einen festeren Dollar gesehen haben, dass wir durchaus in den nächsten Jahren eine Situation haben können, wo wir über eine Dollarposition Stück für Stück Währungsverluste mit einkalkulieren müssen. Ich glaube allerdings, das Ausmaß wird nicht ganz so groß ausfallen wie jetzt im ersten Halbjahr 2025. Das war so dieser Trump-Schock. Fundamentale Indikatoren sprechen aber auch für einen schwächeren Dollar. In den USA werden die Zinsen noch weiter sinken. Die Eurozone ist am Ende ihres Zinssenkungszyklus höchstwahrscheinlich.
Also könnte wieder nach oben gehen mit den Zinsen in Europa?
Perspektivisch Richtung Ende 26 möglicherweise. Aber der Zinsvorsprung der US-Wirtschaft sinkt. Der Wachstumsvorsprung der US-Wirtschaft sinkt, weil da das Wachstum schwächer wird, in der Eurozone ein bisschen besser. So, und das sind dann insgesamt drei Faktoren zusammen mit der Politik, die dafür sprechen, dass wir einen schwächeren Dollar sehen. Ich denke, dass wir im Laufe des Jahres 2026 1,20, 1,22 mit Sicherheit erreichen können. Aber von der Dynamik der Abschwächung her weniger stark eben als im ersten Halbjahr 25.
Könnte die politische Einflussnahme nochmal zunehmen, weil ich glaube im November sind ja die Midterms, also die Wahl zum Repräsentantenhaus. Könnte da nochmal, sag ich mal, einen Einfluss auf den Dollar dann vorgenommen werden, vielleicht seitens der US-Regierung?
Ja, ich denke, also politische Entwicklungen spielen eine ganz, ganz große Rolle für die Euro-Dollar-Relation. Und wie gesagt, da geht es auf der einen Seite um die Standortattraktivität. Es geht aber beim Dollar natürlich besonders auch um diesen Nimbus, diesen Status quo als Weltleitwährung, als unbestrittene Nummer eins unter den Währungen. Und das ist einfach mittlerweile angeknackst. Und also völlig unberechenbare Politik in den USA sorgt eben dafür, dass weltweit Menschen oder auch Institutionen versuchen, aus hohen Dollarabhängigkeiten raus zu diversifizieren. Ne? Das ist der Grund, warum der Goldpreis so stark gestiegen ist beispielsweise. Davon könnte möglicherweise der Euro profitieren. Also das Thema hat sicherlich einen Einfluss.
Aber könnte es sein, wenn Trump seine Ziele erreicht, auch mit den Zöllen zum Beispiel auch oder das Verhältnis zu China, dass vielleicht dann die Unsicherheit wieder weg ist und dann die Investoren eigentlich sofort wieder kommen, weil die USA ist ja auch innovativ und die meisten Kapitalgeber oder Großinvestoren sitzen ja auch in den USA. Also könnte sich ja vielleicht auch schnell wieder beruhigen dann.
Genau, eine gewisse Beruhigungstendenz sehen wir ja. Wer global in Aktien investiert, gerade in Tech-Aktien, der kommt um die USA nicht herum. Das ist ganz klar so. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir in der Vermögensverwaltung im Laufe dieses Jahres ein jahrelanges US-Aktien- und US-Tech-Übergewicht mal reduziert haben, aber nur auf neutral und mittlerweile auch wieder aufgebaut haben. Das heißt also, das ist auch, ist und bleibt natürlich die große Stärke dieser amerikanischen Wirtschaft, diese sehr innovativen, sehr großen Unternehmen, die in dieser sehr großen Volkswirtschaft eine Rolle spielen. Das ist so. Das
ist nicht kaum noch wegzudenken eigentlich, also auch als Nutzer.
Absolut.
Facebook, Google, Amazon, also man kann sich ja ohne kaum noch vorstellen eigentlich.
Würden wir versuchen, morgen alle ohne Microsoft auszukommen, wäre das relativ schwierig, das sehe ich genauso. Also das ist und bleibt natürlich ein Asset. Trotzdem glaube ich, dass dieser Vertrauensschaden, der angerichtet wurde durch ein Dreivierteljahr Trump-Regierung, so groß ist und man auch aus Sicht von internationalen Anlegern zumindest nicht völlig vorbehaltlos, wie das bis dahin der Fall war, so ein großes Gewicht auf Dollar-Assets legen wird.
Okay. Und vielleicht noch gegen Ende des Interviews, vielleicht noch zu allen großen Regionen, vielleicht ein Satz, also USA, Europa, vielleicht auch noch Deutschland, vielleicht ein prägnanter Satz. Wie kann man zusammenfassen, was erwartet uns 2026?
Ja, sehr gern. Also die USA werden, glaube ich, ein Unsicherheitsfaktor bleiben. Protektionismus 2.0 habe ich mal dieses Regime genannt. Wir haben das eben skizziert, Donald Trumps Lieblingsinstrument. Da wird also weiterhin Unsicherheit von ausgehen. Ich glaube, ein Stück weit relativiert werden oder ein Stück weit beruhigt werden kann auch eine Trump-Regierung dadurch, dass eben die Midterm-Elections anstehen. Und ich gehe heute davon aus, dass die Demokraten einen deutlichen Sieg davon tragen.
Also, okay.
Und das bedeutet dann natürlich auch, dass ein Trump schon eingeschränkt ist, auch wenn er eben die Mehrheit des Abgeordnetenhauses nicht mehr hinter sich
hat. Also kann er quasi nicht mehr frei schalten und walten, wie er es so will eigentlich.
Eher außenpolitisch. Das sorgt dann vielleicht dafür, dass er außenpolitisch noch ein bisschen unberechenbarer wird. aber das wird ihm dann nicht helfen, die Wiederwahlchancen in Richtung 2028 zu erhöhen. Also das ist vielleicht die große Perspektive, Midterm-Elections pro Demokraten, und das könnte diese erratische Politik von Donald Trump ein bisschen unterregulieren. Auf Deutschland und auf Europa bezogen würde ich das Gleiche konstatieren wie im Grunde genommen vor 12 Monaten. Überraschungspotenzial ist gegeben. Was meine ich damit? Wir sprechen über diese Punkte, die wir eben angesprochen haben, Strukturreformen ja seit Wochen und Monaten und Jahren mittlerweile. Wir haben das Gefühl, bisher ist relativ wenig gekommen, aber wir sehen, dass der Druck sehr, sehr stark zunimmt. Das ist der Druck von Seiten der USA, was Handelspolitik angeht, was Verteidigungspolitik angeht. Das ist der Druck von Seiten Chinas, was die wirtschaftliche Aufstellung angeht. Das ist innenpolitischer Druck. Das ist der Blick in Richtung Ukraine und diese Bedrohung, die aus Russland kommt. Und gerade für Deutschland bezogen haben wir im nächsten Jahr 5 Landtagswahlen, die stattfinden. Und es ist anzunehmen, dass, ich sag mal, die etablierten Parteien der politischen Mitte eher verlieren werden und die politischen Ränder gewinnen. Und ich glaube, dass das eine bestehende Bundesregierung so stark unter Druck setzen kann, dass schon ein Schlüsselmoment, ich sag mal, die vielleicht doch die Etablierung einer Zukunftsagenda mit wesentlichen dieser angesprochenen Strukturreformen, dass das stattfinden kann.
Also dass der Druck so groß wird, dass man quasi im Reformen nicht mehr umherkommt eigentlich.
Genau, so ist das. Ja. So ähnlich wie vor fast 25 Jahren, als wir Anfang der 2000er der kranke Mann Europas waren und dann die Agenda 2010 auch in Anführungsstrichen nicht freiwillig, sondern unter sehr, sehr großem politischen Druck zustande gekommen ist.
Ging dann einfach nicht mehr anders.
So ist es.
Okay. Und noch als letzte Frage, wir sind ja ein ETF-Anlegermagazin. Wie sollten sich denn die Privatanleger im kommenden Jahr positionieren? Was kann man denn da sagen? Gibt es interessante Regionen, Branchen oder einfach neutral weltweit streuen oder
Ja.
Wo sehen Sie da Chancen und Risiken?
Also manche Anlageempfehlung ist ganz einfach, gar nicht so komplex. Sie haben es eben angesprochen. Ich glaube, es ist wichtiger denn je, sehr, sehr breit zu streuen. Und das deswegen, weil einfach diese ganzen Komponenten, über die wir alle gesprochen haben, sehr, sehr viel Unberechenbarkeit mit reinbringen nach wie vor. Mhm. Und wenn ich sage streuen, dann meine ich das über Assetklassen hinweg, durchaus auch im illiquiden Bereich kann man mal schauen, aber auch innerhalb von Assetklassen eigentlich sehr breit zu streuen. Das macht in meinen Augen Sinn. Ich empfehle Anlegerinnen und Anlegern, mit denen ich spreche, durchaus immer eine gewisse Ruhe auch. Also Ruhe bewahren ist auch nicht schlecht in hektischen Zeiten. Was aber nicht heißt, nichts zu tun. Ich denke schon, dass das Umfeld, in dem wir sind, so dynamisch ist und so innovativ, dass man sehr genau gucken muss bei einzelnen Investments, Regionen-ETFs, Branchen-ETFs oder auch Index-ETFs. Wie verhalten sich eigentlich diese Unternehmen oder wie verhält sich diese Branche in einem Umfeld von Handelskonflikten beispielsweise? Da gibt es Bereiche, die da sehr viel größere Schwierigkeiten haben als andere. Das heißt, man muss da schon durchaus sehr genau schauen und auch
Aktiv handeln, also jetzt nicht unbedingt buy and hold dann?
Richtig, genau, auch durchaus in meinen Augen aktiv handeln. Okay. Und eben auf verschiedene Entwicklungen wechselndes Momentum einfach ein Stück weit reagieren.
Das ist immer das Risiko, wenn man jetzt handelt, dass man vielleicht zu schnell handelt oder irgendwie was unbedacht macht oder dann den Aufschwung wieder verpasst oder so. Dann.
Also absolut, da gilt es eine gewisse Balance zu finden und ich glaube, es macht Sinn, vielleicht auch so ein Portfolio ein Stück weit aufzuteilen, indem man sagt, wir haben strategische Basisinvestments, die sind da, da bieten sich Edelmetalle an beispielsweise.
Krypto gehört auch.
Krypto in meinen Augen gehört zu einer breiten Streuung mit dazu, also das würde ich auch mit reinnehmen. Da gehört vielleicht auch ein Core-Aktienanteil in Europa und in den USA dazu. Und darüber hinaus kann man dann Satellites beimischen und die vielleicht ein Stück weit aktiver handeln.
Viele setzen ja auch auf Welt-ETFs, aber das ist vielleicht das Thema mit USA immer. Ich glaube, beim MSCI World ja schon, ich weiß nicht, 72% oder so. Das sehen Sie wahrscheinlich auch ein bisschen mit.
Absolut. Also man muss fairerweise ja sagen, wer ein MSCI World-ETF in den letzten Jahren im Portfolio hatte, ist bestens gefahren. Ja. Nur gerade die Entwicklung jetzt am Jahresanfang hat eben gezeigt, dass Gegenwind von zweierlei Seiten mal kommen kann. Ja. Zum einen sind im ersten Quartal gerade die großen US-Tech-Aktien nicht gut gelaufen, aus verschiedenen Gründen. Handelskonflikt hat eine Rolle gespielt, aber auch DeepSeek, also gerade
Cross-China.
Richtig, gerade im Technologiesektor sind Entwicklungen natürlich so dynamisch, da können auch mal innovative, neue Player durchaus an Erwartungen in Frage stellen.
Sogar auch.
Genau, richtig.
Oder was oft auch vorgekommen ist, dass dann vielleicht die KI-Erwartungen irgendwie auf einmal wieder enttäuscht worden sind oder sowas oder vielleicht die Bewertungen nicht so ganz gepasst haben oder die Zuversicht auf einmal wieder weg war. Also dass das
natürlich
Schwanken da ist bei so vielleicht soliden Geschäftsmodellen.
Absolut. Und das zum Beispiel ist auch ein Punkt, der spricht dafür, so halten wir das durchaus auch in der Vermögensverwaltung, dass wir schon natürlich einen Blick haben auf die großen US-amerikanischen Technologieaktien. Man kann fast nicht ohne. Die Vereine haben ja auch enorme Gewinne. Also es ist nicht so, dass das nur Zukunftshoffnungen sind, sondern die verdienen heute schon sehr viel Geld. Aber wir haben sie natürlich nicht mit einem so großen Gewicht sozusagen im Portfolio, wie das auf Indexebene teilweise der Fall ist. Das heißt also, es gibt ja auch die Möglichkeit, gleichgewichtete Indizes beispielsweise mit zu berücksichtigen und sich so einfach ein bisschen breiter aufzustellen.
Ja, Gleichgewicht, dann ist man quasi auch von den Ländern her ein bisschen ausgeglichener. Und auch die Unternehmen sind ja auch, wie der Name schon sagt, gleichgewichtet. Also es gibt keine Klumpenrisiken in dem Sinn.
Genau, oder deutlich reduzierte zumindest.
Richtig, genau. Super. Ja. Vielen Dank, Herr Munk. Das waren meine Fragen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Sehr gern, das würde mich freuen.
Ja, das war es auch schon wieder. Heute bei uns im Studio zu Gast war Carsten Mumm. Er ist Chefvolkswirt beim Bankhaus Dollar und Reuschel und es ging um den Ausblick für 2026. In diesem Sinne wünsche ich euch ein gutes neues Jahr und gutes Gelingen bei der Geldanlage. Bis demnächst.